Wer sich mit Gestaltung beschäftigt, muss sich mit Macht beschäftigen. Es hat sich verändert, wer von wem die Tasche trägt. Das fliegende Skalpell wird nicht mehr hingenommen werden.
Bauernfeind Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
Die Adventszeit neigt sich dem Ende zu. Weihnachten steht, wie man so schön sagt, vor der Tür. Die ersten Jahresrückblicke sind auch schon gelaufen. Und die Gesundheitswirtschaft? Die blieb auch 2025 weiter wirtschaftlich unter Druck. Wo also nächstes Jahr ansetzen? Neben allen Maßnahmen zur Optimierung der Medizinstrategie, Stichwort Leistungsgruppen oder Effizienzsteigerungen, komme ich als Personalberater um das Thema Führungskultur nicht vorbei. Ein Aspekt, der dabei oft im Hintergrund bleibt, ist der Zusammenhang von Führung und Macht. Wer hat Macht? Wie wird sie genutzt? Und wie kann sie verantwortungsvoll gestaltet werden, um effiziente Teams zu formen und an Attraktivität in engen Personalmärkten zu gewinnen? Mein Name ist Frank Bauernfeind. Ich bin Personalberater für die deutsche Gesundheitswirtschaft und freue mich heute auf ein Gespräch mit Jens Hollmann, Berater für Führung und Unternehmensentwicklung im Gesundheitswesen. Guten Tag, Herr Hollmann.
Guten Morgen, Herr Bauernfeind.
Heute sprechen wir über ein Thema, was oft unausgesprochen bleibt, nämlich Führung und Macht. Aber bevor wir einsteigen, wollte ich noch ein paar Worte zu Ihnen sagen, für alle, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Gründer und Inhaber von MedPlus Kompetenz, einer Beratung, die sich seit über 20 Jahren auf Führung und Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Sie begleiten Chefärzte, Klinikvorstände und Führungskräfte in Veränderungsprozessen, sind zudem Lehrbeauftragter an mehreren Hochschulen, haben mehrere Bücher geschrieben. Ich würde gerne ganz am Anfang mal, also ganz grundsätzlich mal anfangen, wenn Sie so auf die letzten 20 Jahre zurückblicken oder vielleicht sogar an den Anfang, was hat Sie denn ursprünglich dazu gebracht, sich intensiv mit Führung im Gesundheitswesen zu beschäftigen? Weil ich sag mal, so wie ich die Branche erlebe, sind Führungsfragen vor 20 Jahren wahrscheinlich noch überhaupt kein Thema gewesen.
Ja, das ist eine spannende Frage und natürlich nicht ganz einfach, diese 20 Jahre zusammenzufassen. Aber ich kann tatsächlich diesen Punkt eines Startes mit diesem Themenfeld Führung und Organisationsentwicklung in klinischen oder medizinischen Umfeldern sehr präzise beschreiben. Ich hatte aus verschiedenen Kontakten Einblicke in das Gesundheitswesen, sprich auch Kliniken. Und habe einfach beobachtet, dass es Verhaltensweisen gibt, Strukturen gibt, Prozesse gibt, die, wenn man nicht aus dem Gesundheitswesen ursprünglich kommt, erstmal etwas auch komisch anmuten. Also Dinge, wie miteinander gesprochen wird, wie Hierarchien bedient oder auch nicht bedient werden. Und ich hatte damals vielleicht ein bisschen eine glückliche Fügung, dass ich mir überlegt habe, im Sinne auch des Generationenwandels, dass wahrscheinlich die Organisationen in der Zukunft gar nicht mehr so führbar sind, weil sich Menschen gar nicht mehr so führen lassen werden. Das war natürlich eine gewagte Hypothese zu sagen, es wird sich etwas ändern, weil es Menschen gibt, die an ihrem Verhalten festhalten, sprich Vorstände, Klinikdirektoren, Chefärzte, und die auf Menschen treffen, die aus einem anderen Verständnis in die Organisationen kommen. Die sagen, okay, ich möchte vielleicht als Arzt auch Kindererziehungszeiten haben. Ich möchte vielleicht nur 80% arbeiten, obwohl ich noch in der Ausbildung bin und so weiter und so weiter. Also es war spürbar, es gibt einen gesellschaftlichen Wandel. Der war woanders schon längst da. Da haben andere Industrien und andere Wirtschaftsbereiche mit zu tun gehabt. Und gleichzeitig war die Beobachtung in der Klinik, kommen genau diese Menschen auf die Klinik zu, mit diesen Erwartungen, auch Lebensvorstellungen und Lebensstilen. Und man kam zunehmend in die Schwierigkeit, das Verhalten, wie man diese Menschen führte, aufrechtzuerhalten, weil die sind dann einfach entweder gegangen oder gar nicht gekommen. So, das war so eine Beobachtung. Und eine zweite Beobachtung war, ich habe mich immer viel mit Zukunft beschäftigt, und man muss ja heute auch nicht mehr von der Zukunft sprechen, sondern von Zukünften. Also es gibt ja viele Arten von Zukünften. Und da mich dieses Thema Innovation und Zukunft beschäftigt hat, war mir vor 20 Jahren sehr, sehr klar, das System wird sich tiefgreifend verändern. Das war noch vor KI, das war noch vor vielen technologischen Dingen, die wir heute ja alle schon in der Realität haben. Aber es war für mich einfach ein spürbarer Moment zu sagen, da wird sich so viel verändern und das trifft auf so alte, tradierte Traditionen, das muss irgendwie Schwierigkeiten geben oder es muss auch nur mal hin und wieder knallen oder es funktioniert dann gar nicht mehr. Und mit dieser Idee habe ich dann mich wirklich dieser Arbeit ganz verschrieben. Ich habe vorher für klassische Industrien, Finanzinstitute, Themen in der Energiewirtschaft, also die klassischen Themen außerhalb der Medizin gearbeitet. Und mir war aber klar, da wird so viel passieren und dass ich diesen Wechsel vollzogen habe. Ich habe vielleicht das Glück gehabt, zum richtigen Moment das zu tun. Das hätte auch schief gehen können, im Sinne, das ist zu früh oder auch zu spät. Aber es hat eben einfach für beide Seiten gepasst, für die, die mich beauftragen und für die Themen, die ich auch wirklich bewegen möchte.
Jetzt haben Sie einige Aspekte schon angesprochen, Thema Teilzeit, Elternzeit und diese ganzen Erwartungen, die sich jetzt verändert haben. Was würden Sie denn sagen, was hat sich denn am meisten verändert, wenn Sie den Beginn Ihrer Tätigkeit im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen, im Umfeld betrachten und heute, wenn Sie mit Chefärzten und Klinikvorständen reden, was hat sich in deren Führungsverständnis verändert?
Ja, es ist sehr spannend, die Frage an der Stelle. Vieles hat sich verändert durch die Systemlogiken im System, also nicht nur durch die Mitarbeitenden und Mitarbeiter und durch die Führenden und Geführten, sondern es hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert, weil ich habe praktisch meinen Start, und das war mir zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, wie es mir dann später geworden ist, mit der Einführung des DRGs gestartet. Ja. Das heißt, es gab auch Systemlogiken, die sich grundlegend verändert haben. Also das heißt, man hat nicht einen Patient 3 oder 5 oder 8 Tage da ins Bett gelegt und konnte dann warten, ob er nur 8 oder 9 oder 10 Tage braucht. Und dann hat man eben diese Zeit vergütet bekommen, sondern es änderte sich eine Systemlogik. Das heißt, also Vergütung und damit eben auch wie im System an Effizienzsuche, nicht immer gelungen, aber an Effizienzsuche auf die Dinge zugegangen ist, das hat sich stark verändert. Und das war sicherlich ein mindestens so starker Anteil wie eben die Erwartung von neuen Generationen, die auf dieses System zugehen.
Wir wollen uns ja heute insbesondere um den Aspekt Macht im Rahmen von Führungsprozessen beschäftigen. Bevor wir da inhaltlich einsteigen, mit dem Thema beschäftigen Sie sich ja auch schon eine Zeit lang. Gab es dafür einen Auslöser, dass Ihnen klar geworden ist, dass die Machtfrage im Rahmen der Führung besonderer Betrachtung bedarf?
Ja, also die Frage war eigentlich schon immer da. Die hat mich, glaube ich, schon seit der Schul- und Studienzeit irgendwie immer interessiert, weil ich einfach immer wieder an Themen beobachten konnte, wie stark dieser Anteil ist, die Dinge zu bewegen oder nicht zu bewegen oder zu blockieren oder zu ermöglichen. So. Also das heißt, das Thema war latent immer da, aber ich habe mich richtig damit beschäftigt, im Grunde genommen im Rahmen dieser MBA-Studiengänge, die ich damals an der Universität in Krems gemacht habe, da habe ich eben auch das Thema Macht als einen wichtigen Teil auch für ein MBA-Studium mit eingebracht und habe halt gemerkt, das gab es sonst kaum. Also die Auseinandersetzung auch selbst in den wissenschaftlichen oder auch in den Kontexten von Führungsausbildung ist aus meiner Sicht, obwohl das Thema so stark in den Themen wirkt, bis heute sehr unterbelichtet. Es ist immer noch ein Thema, was wenige überhaupt anfassen oder die es anfassen, leider oft, ich sag's etwas vielleicht abwertend an der Stelle, aber unterkomplex anfassen, weil es ist, hat einfach so viele Stränge und es durchzieht unser Leben an so vielen Bereichen und in so unterschiedlichen Formen auch, dass ich glaube, dass es wichtig ist, wer sich mit Gestaltung beschäftigt, muss sich mit Macht beschäftigen. Und je transparenter und je reflektierter ich das tue, desto bewusster kann ich damit umgehen, auf der einen Seite, was auf mich selbst einwirkt und wie ich auf Menschen in der Gestaltung einwirken möchte. Insbesondere natürlich bei Dingen, wenn es um Veränderungen geht, die ja oft auch mit dieser Transformation an Macht, Tradition und so weiter stoßen.
Ja, dann hoffe ich mal, dass ich mit meinen Fragen heute der Komplexität der Frage oder des Themas gerecht werde. Aber wenn wir jetzt mal inhaltlich einsteigen, Sie hatten es vorher schon mit dem Thema DRG-Einführung angedeutet und eingeführt, dass sich natürlich die betriebswirtschaftliche Fragestellung oder die betriebswirtschaftliche Steuerung immer mehr in den Vordergrund gespielt hat. Wie erleben Sie heute die Machtarchitektur in Krankenhäusern zwischen ärztlicher und kaufmännischer Leitung? Also welche unsichtbaren Dynamiken prägen da vielleicht auch das Verhältnis?
Die Frage weist eigentlich auf mindestens vier Aspekte hin. Es gibt ja auf der einen Seite eine Positionsmacht. Das heißt also, im Regelfall, wenn es ums Geld geht, verhandelt der kaufmännische Vorstand mit der Bank. Das heißt also, die Positionsmacht im Außen mit den Geldgebern, die eine Klinik natürlich braucht, und dort auch die formale Macht, das Haus im Budget sozusagen stabil zu halten oder nach vorne zu bringen, liegt in den seltensten Fällen bei den Ärzten. Mhm. Und gleichzeitig sind natürlich die Ärzte und die Pflege diejenigen, die die Zahlen überhaupt erzeugen können. So, und da gibt es natürlich schon den ersten interessanten Bruch sozusagen. Auf der einen Seite brauchen die Menschen mit diesen unterschiedlichen Positionen sich gegenseitig im System, weil keiner ohne den anderen kann. Und gleichzeitig gibt es in vielen Organisationen die Abwertung der jeweils anderen Position. Das heißt also, die Abwertung, wir produzieren oder wir erzeugen hier das Thema Gesundheit und Case-Mix-Index und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig ist der Kaufmann in der Lage, Budgets zu kontrollieren, also einzuschränken, Personalausstattung zu erhöhen, kleiner zu machen, zu reduzieren etc. Und gleichzeitig hat es für beide einen Impact, weil sozusagen eine Personaldecke, die nicht reicht, führt eben auch zu bestimmten Ergebnissen nicht. Umgekehrt, eine Personaldecke, die einfach außerhalb der Kostenrahmens sich bewegt, bringt das Haus in Schwierigkeiten. Und da gibt es einen großen Aushandlungsprozess zwischen den beiden Gruppen. Für die Pflege gilt das natürlich genauso an der Stelle. Und diese Positionsmacht führt natürlich dazu, dass man dann auch mit der Informationsmacht arbeitet. Das heißt so, wie transparent sind eigentlich die Zahlen, die der kaufmännische Leiter oder die kaufmännische Leiterin den Ärzten zur Verfügung stellt? Also wie viel wird schon nicht informiert, weil man eben sonst die Informationsmacht verlieren könnte. Mhm. Und das Gleiche passiert aber auf der ärztlichen und pflegerischen Seite. Das heißt, auch dort kann ich bestimmte Dinge verdecken und nicht transparent machen, wie ich damit umgegangen bin, weil der Kaufmann oder die Kauffrau es auch gar nicht nachvollziehen konnte an bestimmten Stellen, wie diese Dinge entstanden sind. Das heißt also, wenn die Positionsmacht sehr wenig, ich sag mal, eine Flexibilität hat, auch Dinge verhandelbar zu machen, dann gehen Menschen im Regelfall sehr stark dazu über, Informationen entweder bewusst zu setzen oder Informationen bewusst nicht zu setzen oder bewusst Informationen zu verändern. Mhm. Das heißt also, dieser Zusammenhang, man kann diese Machtarten, und ich habe noch zwei Worte, die ich in dem Zusammenhang gerne noch kurz nennen möchte, man kann die gar nicht isoliert betrachten, sondern die sind immer in einer Dynamik nur zu betrachten. Ja? Also mit jemandem in der hohen Positionsmacht kann sehr leiden, wenn die Informationsmacht des Gegenübers dazu genutzt wird, seine Positionsmacht sozusagen zu schwächen. Ja? Mhm. Und das Zweite ist natürlich die Expertenmacht. Das heißt, wir sind ja im pflegerischen, medizinischen, ökonomischen bis hin zu den Begrifflichkeiten, die wir benutzen. Also wie reden wir im ökonomischen Bereich? Wie reden wir im medizinischen oder pflegerischen Bereich? Wir sind ja sogar in verschiedenen Sprachwelten und Denkwelten. Blöderweise funktioniert das ganze Ding nur zusammen. Also das heißt, wir müssen in der Lage sein, diese sprachlichen Welten praktisch zu durchbrechen oder dem anderen, wer auch immer der andere dann in dem Fall ist, deutlich zu machen, mit welcher Brille oder aus welcher Perspektive ich schaue und was das für ihn oder sie und für mich bedeutet im Zusammenspiel. Das wird aber selten gemacht. Also ich kann eine Entwicklung vielleicht sagen, ich habe ein Führungsprogramm aufgebaut und in diesem Führungsprogramm für Ärzte gibt es einen festen Bestandteil, der heißt, was musst du eigentlich wissen über die Ökonomie eines Medizinbetriebes? Also wie viel Wissen brauchst du, damit du diskutieren kannst, damit du mitgestalten kannst und damit du auch Zahlen vielleicht hinterfragen kannst? Und das Gleiche gilt aber auch für die kaufmännische Seite, zu sagen, wie viel musst du eigentlich verstehen, was deine Planung und deine Ideen in dem Alltag bedeutet, von Medizinern, die bestimmte Rahmenbedingungen haben, die eben nicht so theoretisch erfassbar sind am Reißbrett, in der Simulation, sondern die man sich anschauen muss und stellt halt fest, das geht leider so nicht, weil es gibt bestimmte Bedingungen und die können medizinischer Natur sein, die ich als kaufmännische Leitung nicht verstanden habe.
Wenn ich da ergänzen darf, das ist ja auch eine Entwicklung, die erkennbar ist, dass Ärzte immer mehr auch sich noch einen betriebswirtschaftlichen MBA oder sonstiges sozusagen zulegen und da dann eine Ausbildung machen, genau aus dem Grund. Das jetzt wäre für mich ein Aspekt, an dem man sieht, wie die Ärzteschaft, wenn man das mal insgesamt sieht, auf womöglich ja auch einen Machtverlust in den letzten 20 Jahren reagiert. Sehen Sie das so? Hat sich da Macht verschoben? Und wie reagiert sozusagen Ärzteschaft und Pflege?
Also Macht hat sich eindeutig und tiefgreifend verschoben. Es gibt ja eine humoristische Note, die im Grunde genommen sagt, es hat sich verändert, wer von wem die Tasche trägt. Also vor 40 oder 50 Jahren haben halt Kaufleute den meist sehr viel besser ausgebildeten Medizinern die Tasche hinterhergetragen, also als Bild, als Metapher. Und heute ist es fast umgekehrt, weil ich halt weiß, dass ich als Arzt bestimmte Budgets brauche, um bestimmte Ideen auch umsetzen zu können. Das ist natürlich ein sehr simplifiziertes Bild, aber da gibt es natürlich viele Machtverschiebungen. Und die sind auch nicht fix, weil beispielsweise die Pflege hat durchaus auch die Möglichkeit, medizinische Dinge scheitern zu lassen. Also sozusagen auch die Pflegefachkräfte haben Möglichkeiten, auch sich ihrer Macht bewusst zu werden. Und das entsteht auch im Moment aus meiner Sicht, dass man eben merkt, wir können ökonomisch vielleicht so und so viel Betten und Quadratmeter für ein Klinikum erstellen, dazu kaufen. Und ich kann vielleicht sogar die Ärzte bekommen, wenn ich die Pflegekräfte aber nicht bekomme, weil die auf diese Kultur, auf diese Region oder auf andere Gründe keine Lust haben beziehungsweise nicht zu bekommen sind, dann habe ich mit allen Strukturvoraussetzungen, die ich geschafft habe, können Ärzte nicht tätig sein und können auch die Erlöse nicht kommen. Das heißt also, jede Gruppierung hat natürlich auch ein Verständnis ihrer eigenen Macht, die sie für das System oder auch manchmal gegen das System einsetzen kann.
Und jetzt in dem Zusammenhang kommt mir gerade, dass die Diskussion über den Gestaltungs- oder den Kompetenzrahmen der Pflegenden, der ja immer wieder auch versucht wird, in das Medizinische hineinzuentwickeln aus guten prozessualen Gründen, aber für die Ärzteschaft natürlich bedeutet, mir wird die Macht von oben weggenommen, jetzt soll mir die Macht noch von unten weggenommen werden, jetzt nicht wertend gemeint. Aber auch das ist natürlich auch unter Machtgesichtspunkten dann natürlich da zu betrachten. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht auf einen Aspekt kommen, weil als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein Thema wahrscheinlich in mir, in meinen Glaubenssätzen, Macht hat auch immer negative Konnotationen. Und ich habe mich gefragt, moderne Führung, sagen wir mal moderne Führungskraft und den Begriff Macht, Sie haben es jetzt schon sehr ausdifferenziert, aber so vom ersten Approach hatte ich mir gedacht, das passt irgendwie nicht zusammen. Wie lässt sich Macht im Führungskontext so definieren, dass der Gestaltungscharakter sichtbar wird? Also jetzt mal positiv gewandelt.
Also wir bringen ja unsere deutsche Geschichte mit, wo das Thema Macht und Machtmissbrauch ja ein großes Thema ist und sicherlich auch dazu geführt hat, dass dieses Thema eben auch ins Tabu gekommen ist. Und wir haben eigentlich immer eher negative Begrifflichkeiten und Fantasien, wenn dieser Begriff auftaucht. Und ich habe einfach für mich sehr früh festgestellt, Menschen, die über das Thema der Machtkompetenz verfügen, können das ja extrem positiv auch zur Gestaltung einsetzen. Das heißt, es ist jemand, der gute Ideen hat, der aber über keine Machtkompetenzen verfügt, hat halt selten die Möglichkeit, seine guten Ideen umzusetzen. Und das Thema Macht ist ja erstmal ganz neutral. Also wenn wir sagen, es geht um Gestaltung und Gestaltungskompetenz, wenn ich das mal so nutzen darf, dann kann ich ja Gestaltungskompetenz dazu nutzen, eine Demokratie abzubauen oder eine Demokratie zu erhalten. Also und es ist ja so schlicht wie das Küchenmesser in der Küche. Ich kann es nutzen, um von mir aus die Kartoffeln zu schälen oder dem Nachbarn in den Rücken zu rammen. Das heißt also, das Messer an sich, das Messer an sich ist erstmal das Messer. Und Gestaltung kann Gestaltung für etwas wirklich Lebensdienlichem sein oder etwas Lebensfeindlichem sein. Also die Petroindustrie hat eine Wahnsinnsmacht, die aber nicht lebensdienlich ist. Und Menschen, die für lebensdienlichere Dinge unterwegs sind und sagen, wir werden unsere Art des Lebens verändern müssen, wenn wir als Spezies überleben wollen, die verfügen oft leider über wenig Macht, weil sie an sich schon damit sich auch leider manchmal wenig beschäftigen wollen. Und eigentlich da wäre es super, wenn wir mehr Menschen hätten, die für etwas anderes stehen, die mehr Gestaltungsraum auch sich nehmen könnten und auch verstehen, wie sie sich das nehmen können.
Ja, darf ich da gleich einhaken, weil es ist jetzt vielleicht auch ein erklärungsbedürftiger oder definierungsbedürftiger Begriff, aber mir kommt der Gedanke gerade von Reife. Also wenn man das zusammenbringt, kann man von einer reifen Macht sprechen, beziehungsweise also als Ziel, sich dorthin zu entwickeln, und wo, wenn Sie den Gedanken annehmen können, wo zeigt sich dann reife Macht?
Also aus meiner Sicht ist die Situation die, wenn wir über reife Macht sprechen, dann ist das ja, dieser Machtbegriff ist, wie gesagt, umfasst wahnsinnig viele Dinge. Dann ist erstmal eine Frage, habe ich mich überhaupt damit beschäftigt, welche Einflusszonen ich überhaupt habe? Das ist das eine. Welche ich davon beherrsche? Und das dritte, und das ist jetzt noch eine ganz spannende Ergänzung oder auch wichtige Konnotation, welche möchte ich denn überhaupt einsetzen? Also ich weiß, dass ich über einige Machtzonen und Bereiche verfüge, die ich aber nicht einsetzen will und werde, weil ich mir ansonsten das Thema Vertrauen und Beziehung damit zerstören würde. Das heißt, jetzt wird es nochmal etwas weiter aufgefächert. Das heißt also, selbst wenn wir und wir trainieren das auch mit Menschen, sagen wir, gucken uns an, welche Machtdomänen hast du wie stark ausgeprägt? Also wenn da jemand ist, der von mir aus eine neue Rolle annimmt als Chefarzt, Chefärztin, als Vorstand, Vorständin oder in welcher Rolle auch immer, dann können wir uns sehr gut angucken, die Domänen, die Macht und wie stark sind die Domänen der Macht ausgeprägt. Das kann man wirklich bis zu einem gewissen Grad erfassen, messbar machen, darstellen etc. Das sagt aber nichts darüber aus, ob ich die Domänen, die ich beherrsche, auch einsetzen will. Weil ich muss mir ja darüber im Klaren machen, ich kann sie zu etwas vielleicht zwingen. Das geht in dem Moment, das ist möglich. Kann jemand mit einer Kündigung drohen, ich kann mit jemandem mit Entzug von Möglichkeiten bedrohen, das kann ich alles machen. Also ich kann diese Domäne beherrschen und bewusst entscheiden, dass ich diese Domäne zu diesem Fall und zu diesem Case nicht einsetzen werde, weil ich ansonsten mit Gegenmacht auch rechnen muss in Zonen, wo ich vielleicht gar nicht eingrenzen kann, weil ich da gar nicht die Möglichkeit einzugrenzen. Also ein Beispiel ist Reputation. Also ich kann natürlich bestimmte Dinge tun, aber was ist dann die Folge einer negativen Reputation, die ich mir durch Misstrauen oder andere Dinge in der Organisation schaffe? Ich habe ein Ziel durchgesetzt, das habe ich geschafft, weil ich eben positionsmächtig bin, weil ich die Budgets habe, weil ich andere Dinge habe. Ich kann jemanden zwingen, also Zwangsmacht auch. Und gleichzeitig muss ich mir darüber im Klaren sein, dass dann so eine Guerillataktik auch unter Umständen angewendet wird. Ich mache es halt, die Gegenseite geht in das Thema unter dem Radar und mir entzieht es die Kontrolle.
Ja, aber das setzt ja voraus aus meiner Sicht, dass ich meine Machtdomänen reflektieren kann, mich mein Handel reflektieren kann und Folgen antizipieren kann. Und jetzt sagen Sie, Sie haben das messbar gemacht oder also Sie messen das, dann gehe ich mal davon aus, Sie trainieren das auch. Jetzt würde ich mich natürlich mal fragen, weil wir natürlich auch hier im Podcast immer so das eine oder andere auch wirklich an die Hand geben wollen. Welche Praktiken helfen den Führungskräften, sich da auf den Weg zu begeben, also sich zu reflektieren und die Macht dann auch transparent und verantwortungsvoll einzusetzen? Können Sie da so ein, zwei konkrete Hilfestellungen geben, dass man auch an sich selber auch mal ausprobieren und an sich selber arbeiten kann?
Ja, also also es sind verschiedene Fragen in einer Frage sozusagen.
Tut mir leid.
Jetzt gucke ich mal, welche ich zuerst beantworte. Da habe ich ja jetzt die Freiheit, welche ich zuerst beantworte. Also ich fange mal mit der vielleicht einfachsten an. Kann man das sich erschließen? Also kann man lernen, welche Machtdomänen man wie stark ausgeprägt hat und welche man vielleicht weder betrachtet hat noch ausgeprägt hat und sich vielleicht manchmal auch nur gewundert hat, dass andere an einem vorbeigezogen sind, wenn das ein Thema sein sollte. Das kann man sich aus meiner Sicht so erschließen, wie man sich eben auch Kommunikation erschließen kann. Also was ist eine gute Kommunikation? Was ist eine gute Rhetorik für einen Vortrag? Wie kann man das Publikum mit einbeziehen? Was auch immer die Themenfelder sind. Aber man kann lernen, wie bin ich in welcher Domäne eigentlich ausgestattet? Wie gut beherrsche ich die? Und man kann lernen, was kann ich tun, um in dieser Domäne stärker zu werden? Das kann man erstmal lernen. Das ist wirklich Handwerkszeug. Handwerkszeug ist zum Beispiel, wie spreche ich mit Ignoranten, die Macht haben? Das kann man lernen. Es gibt Verfahren, wie ich mit Ignoranten verfahre, die aber Macht haben. Etwas einfacher ist Ignoranten ohne Macht.
Was geht, jetzt will ich nicht noch komplexer machen, aber was gibt es überhaupt für Machtdimensionen?
Also es gibt in der Forschung tatsächlich unterschiedlichste Sichten darauf. Also es gibt so einen Klassiker, das waren so 5 oder 6 French and Raven und die haben das dann erweitert hinterher auf 11. Ich habe mich aber auch mit Mikropolitik und Taktiken beschäftigt. Da sind es unendlich viel mehr. Da kann man auch von 50 sprechen. Also es gibt wirklich verschiedenste Forschung und Wissenschaften zu den Arten der Domänen. Also da gibt es verschiedenste Sichten drauf. Ich würde sagen, das, was so ein Grundgerüst ist, wenn man diese 10 bis 20, wenn man die weiß, wenn man die erkennt, wenn man dann was über sich auch selbst weiß und wenn man sich entscheidet, an bestimmten mehr zu brauchen, weil, und jetzt leider nochmal komplex, weil in bestimmten Organisationen werden bestimmte Machtarten hingenommen. In bestimmten Organisationen mache ich Karriere mit bestimmten Machtarten und mit gleichen Machtarten kann ich in der anderen Organisation genau scheitern. Das heißt, dass jemand, der mächtig ist in der Automobilindustrie, von mir aus in der Zeit des Dieselskandals, der hatte vielleicht Machtdomänen, die ihn dahin gebracht haben, in so einem Projekt vielleicht sogar Verantwortung zu einem nicht lebensdienlichen Thema zu bekommen, die ihn in einer anderen Organisation genau hätte scheitern lassen, überhaupt Karriere machen zu können, wenn man das sozusagen erkannt hätte. Das heißt also, ich versuche es so klar wie deutlich zu machen oder so deutlich wie klar zu machen. Die Machtdomänen gibt es, die sind erschließbar. Sie wirken aber in unterschiedlichen Organisationen positiv oder negativ. Das heißt, ich mache mit einer bestimmten Machtdomäne in der Medizin, in einer Universität unter Umständen Karriere, die in der Pharmaindustrie als Mediziner, wenn ich da gelandet bin, unter Umständen Fullstop meiner Karriere gewesen wäre. Und umgekehrt. Das heißt, Machtdomänen kann ich mir erschließen. Das geht. Das ist wirklich lernbar. Aber es braucht dann die Reflexion. Wie wirkt diese Domain in welchem Feld? Und dann braucht es die Reflexion. Möchte ich so werden? Möchte ich mich dieser Domäne, die ich beherrsche, möchte ich die eigentlich einsetzen? Und das ist sozusagen, weil Sie über das Thema Reife gesprochen haben. Also Reife ist sozusagen erstmal zu erkennen, wie ist meine Zusammenschau meiner Beherrschung der Domänen? Die zweite Frage, welche Wirkung werden jeweils diese Domänen auslösen in dem Feld, in dem ich bin, in dem ich eben Vertrauen gewinne oder Vertrauen verliere oder Menschen mit mir gemeinsam arbeiten lasse oder die sich alle gegen mich abwenden. Und dann möchte ich mit meinen ethischen und Wertefragen mich diesen Domänen, selbst wenn sie in dieser Organisation sinnvoll im Sinne von karriereförderlich sind, überhaupt einsetzen.
Ich will also nochmal den Blick oder das unser Gespräch auf diese konkreten Hilfestellungen oder die konkreten Maßnahmen geben, damit man einfach es greifen kann. Weil ich sag mal, jetzt weiß ich, was Sie vorher von Unterkomplex oder mit Unterkomplex meinten. Okay. Aber so das letztendlich die Frage ist, haben Sie Techniken, die einen Zugang geben zu der Komplexität der Frage und sich mal im Prinzip mit diesem Thema, mit diesem Themenfeld, sagen wir mal, für sich schon mal grundsätzlich einmal zu beschäftigen?
Ich mache auch da ein konkretes Beispiel. In einer Organisation, wo ein sehr hoher Anteil an Status und Statusmacht bedeutsam ist, sind Menschen, die über die Inhalte kommen, oft nicht erfolgreich. Mhm. Ja. Und wenn ich das erkenne und ich möchte in so einer Organisation aber gestalten, welchen Gründen auch immer, dann bin ich sozusagen derjenige, der aufgefordert ist, sich dieser Macht zu erschließen, um vielleicht diese Macht später ändern zu können.
Ja, verstehe.
Mhm. Das heißt, wenn ich in einem System verändern und gestalten will, dann heißt es ja durchaus, es kann wichtig sein, es zu verstehen und zu beherrschen, um es dann zu verändern, um das sozusagen weniger in den Vordergrund kommen zu lassen.
Ja, wenn man dazu die intrinsische Motivation hat, die Alternative ist zu sagen, das ist nicht mein Unternehmen.
Genau. Und das ist der Grund, warum ich vor 20 Jahren für mich zumindest die Idee hatte, die sich verwirklicht hat, aber es hätte auch anders ausgehen können, zu sagen, die Systeme werden sich verändern und bestimmte Dinge, und da nenne ich jetzt ein konkretes Beispiel, das fliegende Skalpell wird nicht mehr hingenommen werden. Und jemand, der mich anschreit, wird nicht mehr hingenommen werden. Und die Menschen, die vorher in den Systemen waren, vor 40, 50 Jahren, haben eine extrem harte Schule hinter sich, wenn sie denn bis zur Chefarzt oder Chefärztin werden wollen, was sie schlichtweg aushalten mussten, an dysfunktionalen, an Machtgeflechten und so weiter, um überhaupt dahin zu kommen.
Das Beispiel, was ich vorher gebracht habe mit den Ärzten, die ein MBA machen, ist genau das oder zahlt ja genau darauf ein. Also im Sinne von, ich muss mich diesem Machtsystem stellen und wenn ich merke, ökonomische Aspekte werden immer wichtiger, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich entziehe mich dem oder ich beschäftige mich damit, um entsprechend dann in diese Machtkategorie entsprechend ausfüllen zu können. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, aber weil wir vorher über die Ärzte auch gesprochen haben, was würden Sie denn sagen, leitende Ärzte, Chefärzte oder Mediziner auf dem Weg in so eine große Verantwortung, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren in deren Führungsrolle? Wir kommen ja aus einer Entwicklung, aber was wird da für die Mediziner in Zukunft noch relevanter werden in Bezug auf Macht?
Ich antworte Ihre Frage sofort, aber ich gehe noch eine in die Makroebene.
Ja, gern.
Nur mal ganz kurz, weil viele Kliniken haben mittlerweile das Problem, dass Mediziner sich nicht für den Arbeitsplatz Klinik entscheiden, auch wenn sie sich für den Arbeitsplatz Medizin entscheiden. Ja. Das heißt, das Krankenhaus an sich mit überkommenen Strukturen, Karrieremodellen, die eben uralt sind, wird sich zukünftig fragen müssen, kriegen wir genug ausgebildete Mediziner, die Interesse haben am Konstrukt Klinik, weil da so viele Grundsatzfragen einfach überhaupt noch nicht gestellt sind. Also Karriereweg heute bei Ärzten, um dann nochmal, heißt Assistenzarzt, dann heißt das Facharzt, dann heißt das Oberarzt, dann heißt das Chefarzt. Und dann ist, wenn man das schnell gemacht hat, mit 38 oder 35 Schluss. Ein Karrieremodell, das gibt es in keinem anderen Bereich. Und da bin ich 30 Jahre oder 20 Jahre Chefarzt oder Chefärzt, wenn ich das denn sein möchte. Mhm. Das heißt also, die Struktur von Macht und von den Dingen, dem ist mit dem MBA, der ökonomischen Variante. Es ist nur auch nur wiederum ein Teil. Der andere Teil ist, wie attraktiv sind eigentlich Arbeitgeberklinik? Was wird da eigentlich hinterfragt, zu sagen, ist das eigentlich etwas, wie wir es gebaut haben, was noch in der Zukunft und den ganzen Veränderungen, die wir auch haben, jetzt durch KI etc., überhaupt noch sinnvoll so weiterzutragen ist? Ja, und nehmen wir mal an, der Arzt oder die Ärztin hat sich aber für das System Klinik entschieden. Nehmen wir das einfach mal an. Dann ist natürlich die Frage, und die finde ich durchaus realistisch, dass ein Arzt ja das Geld der Allgemeinheit verausgabt, dann ist es schon, finde ich, erwartbar, dass man natürlich auch darüber nachdenkt, wie verausgabt man das Geld sinnvoll. Mhm. Also ich halte das nicht für eine Entweder-Oder-Frage, sondern natürlich muss der Kaufmann sich auch überlegen, wie baut er eine sinnvolle Medizin aus, nicht nur eine effiziente Medizin ökonomisch, sondern Versorgungsqualität. Also das heißt, jede Berufsgruppe an sich oder in sich selbst hat bereits ja die Frage, das andere mitdenken zu müssen. Weil am Ende sprechen wir immer über Daseinsqualität und Daseinsvorsorge. Mhm. Und dann kann ich eigentlich keine Gruppe, die sich ausschließen, sagen, du kümmerst dich jetzt ums Geld und du kümmerst dich um die Medizin. Das interagiert ja miteinander. Das ist ja auch eine Trendschärfe, die es so gar nicht gibt. Mhm. Und das macht es eben nochmal so paradox und so komplex, weil wir diese Dinge eben nicht in dieser Trendschärfe haben. Und das ist eben auch das, was eben heute unter Ambivalenztoleranz gefasst wird. Wir sind in Paradoxien, wenn wir im Medizinbetrieb sind, immer irgendwie eingebunden. Und wir müssen die Ambivalenztoleranz haben, dass wir in diesen Ambivalenzen navigieren und sie nicht abschaffen, weil wir können sie nicht abschaffen. Ja, da gibt es nicht die eine richtige Lösung, sondern wir haben halt Deutungshoheiten, wir haben bestimmte Berufsgruppen, wir haben verschiedene Versorgungsaufträge etc. Und wir brauchen Menschen, die diese Spannungsfelder einerseits aushalten, erkennen und darin navigieren können und nicht der Versuch, sie abzuschaffen.
Ich glaube, wir können es also für den Rahmen dieses Podcasts nur anschneiden. Jetzt gehe ich mal einfach mal davon aus, dass es den einen oder anderen Zuhörenden gibt, der sagt, ich will mich damit beschäftigen. Was kann die oder derjenige denn tun, wenn er sich mit seinen Machtdimensionen beschäftigen will? Wie kann er sich begleiten lassen? Was würden Sie raten? Weil das ja, so wie wir es vorher auch andiskutiert haben, ja auch Auswirkungen auf meine Karriereplanung hat. Dann sind wir ja sozusagen auch im Thema, wie entwickle ich meine eigenen Humanressourcen so und wie plane ich ja meine Karriere? Also was wären sinnvolle Schritte für jemanden, der jetzt das Bedürfnis verspürt, sich mit dem Thema auch individuell komplex in seiner Komplexität zu beschäftigen?
Also oft entsteht ja ein Blick auf mich selbst, wenn ich in einer Druck- oder Entscheidungssituation bin. Wozu greife ich dann reflexhaft? Mhm. Das heißt, Ihnen wird was weggenommen oder Ihnen wird irgendwas beschnitten oder irgendetwas entsteht im Umfeld, auf das Sie reagieren müssen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ich reflexhaft reagiere. Ich bin also in dem Algorithmus zum Beispiel, da ist jemand anders unterwegs, als ich mir das wünsche. Ich habe aber die Macht, das auch entsprechend einzuhegen. Und dann greife ich halt zur Zwangsmacht, weil ich es ja kann. Mhm. Das wäre reflexhaft. Mhm. Und wir machen sehr viele Dinge reflexhaft. Das heißt, wir haben Muster, die wir gelernt haben. Manche haben wir vielleicht sogar mitgebracht, wo wir darauf zugreifen, auf die Muster, weil sie irgendwie was Positives in der Vergangenheit vielleicht auch erzeugt haben oder höchstwahrscheinlich erzeugt haben. Und dann greife ich aber auch auf die Muster leider häufig zurück, wenn ich in einem Kontext bin, wo das jetzt gerade keine gute Idee bin. Mhm. Und ein schönes Beispiel ist, in vielen Gesprächen mit Menschen, die dann irgendwann eine Vorstandsebene auch entsprechend eingenommen haben, die gesagt haben, ich habe viele Dinge gebraucht, um dahin zu kommen. Und ich bin heute dort, wo ich genau das vergessen muss, was ich brauchte, um hier hinzukommen, weil jetzt etwas anderes wirkt. Mhm. Das heißt, in der Karriere kann es sein, dass ich bestimmte Dinge brauche, um den nächsten Schritt zu machen. Wenn ich den aber gemacht habe, brauche ich etwas anderes, weil mein Verantwortungsraum so viel größer wird als vorher. Und ich kann in dieser Einseitigkeit, wie ich vorher erfolgreich war, nicht mehr aufrechterhalten. Und das wird dann spannend, dass man einfach merkt, dass Leute eben super Experten waren, egal in welcher Rolle, und dann irgendwann viel Verantwortung, viel mehr Verantwortung tragen, um ein System und die Systemdynamiken zu beeinflussen, also zu gestalten, zu konstellieren etc., aber das nie gelernt haben. Und das ist auch der Grund, und ich mache es, wie gesagt, jetzt über 20 Jahre, warum es wirklich nie abgebrochen ist, dass eben die Menschen, die in diese Rollen hineingehen, sagen, eigentlich muss ich mich jetzt das erste Mal damit so richtig beschäftigen und vorher brauchte ich es nicht. Es war nicht notwendig.
Wenn ich Sie das so höre, dann kommt bei mir an, dass das ein flammendes Plädoyer dafür ist, sich coachen zu lassen und sich wirklich begleiten zu lassen, oder?
Der Coaching-Begriff ist für mich durchaus sehr negativ besetzt.
Okay.
Weil Coaching bedeutet ja, dass ich jemanden brauche, der bis zum gewissen Grad auch den Berg schon erklommen hat. Also das heißt, ein Bergführer, der unsicher ist und der Mutmaßungen macht und nur durch Fragen jemand irgendwo hinbringt, er löst bestimmte Dinge auch an Unsicherheiten auch berechtigterweise aus. Und ich fremdel ein bisschen mit dem Coaching-Begriff. Also natürlich ist es ein Begriff, der in aller Munde ist, der für heute coacht ja auch zu Hause der Mann die Kinder beim Aufräumen und so weiter. Also sozusagen, der Begriff wird ja mittlerweile für alles Mögliche genutzt. Ne? Und ich habe eine etwas andere Begrifflichkeit, die ich nutze. Ich weiß, dass die nicht allgemein verständlich ist, deshalb schreibe ich sie auch nicht in die Bücher oder auf die Webseiten. Eigentlich bin ich viel mehr Trusted Advisor. Das heißt, ich bringe etwas mit, wo ich valide sagen kann, wie der Raum reflektierbar ist, welche Dimensionen es braucht dafür, wie man da drauf schauen kann. Man durchschreitet diesen Schritt und dann gibt es ganz viele Dinge, wo ich auch Abkürzungen mache. Und ich sage, okay, Sie können das und das und das und das und das machen, ehrlicherweise, aber mit dieser Reflexion des Raumes könnte es sinnvoll sein, sich auf folgende zwei Dinge zu beschränken. Weil das und das an Dynamiken zumindest antizipierbar ist, aufgrund dessen, was wir bisher herausgearbeitet haben. Das heißt also, Coaches verzichten ja oft auf Advising, also auf, ich sag dir mal, was da jetzt so passieren könnte und welche Dynamiken das haben können, sondern halten sich ja oft zurück und sind gute Fragensteller, was sinnvoll ist, was wichtig ist. Wir sind aber gleichzeitig in einer Welt, wo ich auch durchaus schnell handeln muss und wo ich vielleicht manche Abkürzungen auch gehe, zu sagen, du musst nicht erst selbst diesen Fehltritt machen am Berg und in Seil dich erst mit dem Seil wieder fangen, sondern ich sage dir, wenn du diesen Tritt machst, dann wird dieses Gestein bröckeln, mach ihn lieber nicht, weil das und das sozusagen bringe ich mit an Erfahrung, dass es höchstwahrscheinlich hier eher bröckelt und du da besser einen sicheren Tritt hast. Und deswegen nutze ich sehr viel mehr dieses Thema Trusted Advising, weil ich einfach auch viel kürzere Zyklen mit den Menschen habe, mit denen ich arbeite. Die sind oft ja auch, ich sag mal, in schwierigen Situationen. Da muss schnell etwas gehen. Da muss etwas morgen, übermorgen, überübermorgen muss passieren. Und der nur den Reflexionsraum zur Verfügung stellt, macht eine gute und sinnvolle Arbeit. Ich diskreditiere da überhaupt nichts. Aber es reicht oft nicht mit der Geschwindigkeit, die wir haben und dem Erfahrungswissen, die jemand braucht, aus zum Beispiel dem Medizinbetrieb oder aus diesen Positionen zu sagen, die Idee könntest du dir jetzt abkürzen, indem du das und das machst.
Interessanter Gedanke, ja. Gut, also dann ist der Rat, einen Trusted Advisor zu suchen, wenn man im Prinzip sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Herr Hollmann, vielen Dank erstmal bis dahin, dass wir uns dieses Themas sozusagen nähern konnten. Wir können die Komplexität nicht ganz abbilden im Podcast, aber ich möchte Sie...
Das habe ich erwartet.
Ich möchte Sie aber nicht entlassen aus unserer Podcast-Folge, weil wenn man 20 Jahre für das deutsche Gesundheitswesen gearbeitet hat, dann hat man auch auf die Branche im Blick und auch vielleicht ein Gespür für Veränderung. Wir haben jetzt im Rahmen des Gesprächs immer ein Stück weit nach hinten geschaut. Was hat sich geändert? Wo stehen wir heute? Was erwarten Sie denn für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre? Welche Trends, wenn wir das mal jetzt in unser Gespräch mal fortsetzen oder in fortsetzend einbauen, welche Trends sollten Führungskräfte denn jetzt antizipieren, um nicht überrascht zu werden von dem, was da in den nächsten Jahren noch alles passieren wird?
Also da ist ein sehr freudvoller Aspekt aus meiner Sicht. Ich beschäftige mich ja jetzt seit einigen Jahren mit dem Thema KI. Mhm. Und ich finde das Thema unfassbar spannend. Ich sehe natürlich auch die Gefahren, aber ich sehe die unfassbaren Möglichkeiten mit diesem Thema. Und ich merke das im Moment auch an den Rückmeldungen. Wir haben vor ein paar Wochen eine KI-Konferenz in der Nephrologie. Also ich mache auch fachspezifisch in verschiedenen Medizinbereichen eine KI-Konferenz mit dem Thema Vibe-Coding in der Medizin, in dem Fall im Fachgebiet Nephrologie. Und ich habe jetzt noch einige andere Folgeveranstaltungen. Und ich freue mich riesig darauf. Die Sachen sind alle ausgebucht, das sage ich gleich dazu. Es gibt keine Plätze mehr, wenn jetzt noch jemand auf die Idee kommen sollte. Weil ich glaube, dieses Thema macht so viele andere Fragen überflüssig, wo wir gar nicht mehr nochmal 5 oder 10 Jahre Schleifen drehen müssen, darüber zu reden, ob das denn nur wirklich kann und sollte und müsste, sondern wir stehen da einfach vor Dingen, die so unfassbar tiefgreifend aus meiner Sicht die Medizin verändern werden.
Ja, das sehe ich auch so.
Dass ich ehrlicherweise freudvoll schaue, weil ich nicht nochmal so viel Zeit habe zu warten wie in den anderen Themen.
Also KI, auch im Übrigen aus meiner Sicht Robotik. Also ja. ich werde immer in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer ausgelacht, dass ich sage, irgendwann in den nächsten 5 Jahren haben wir einen Haushaltsroboter. Ich glaube nicht, dass schon alle die Dynamik auch verstanden haben, was in welcher Geschwindigkeit das kommen wird. Okay.
Ja, also das ist so tiefgreifend und die ersten KI-Professoren in der Medizin gibt es jetzt ja an der Charité etc. Es beginnt ja jetzt auch, sich in der Wissenschaft wirklich durchzusetzen. Und ich habe ein sehr schönes, wirklich sehr vielleicht einfaches Beispiel oder schlichtes Beispiel. Ich habe im Moment eine Serie mit den Lehrern von Pflegeschulen. Die bilden ja Pflegeschüler aus. Mhm. Und die haben sich dann irgendwann an mich gewendet und haben gesagt, wir stellen gerade fest, wir werden überall überholt. Unsere Prüfungen funktionieren nicht mehr, unsere Hausaufgaben funktionieren nicht mehr. Das können wir alles nicht mehr so machen. Ich sage, wunderbar. Wunderbar, ich sage, eure Rolle ändert sich. Ihr könnt was anderes machen zukünftig. Aber es ist doch nichts Negatives, wenn sich eine Rolle verändert und ihr mit diesen Dingen dann arbeiten könnt. Und wir machen gerade wirklich Fortbildung auch für Psychotherapeuten etc. Ein Thema, was ist mit KI in der Therapie möglich? Was ist mit KI in der Ausbildung möglich? Es ändert wirklich alles. Und auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, ich glaube, wir können so wenig erahnen, wie die Erfindung der Elektrizität, so der Stromgenerierung, dass das unser ganzes Leben ja in allem bis hin zu unserem Podcast durchdrungen hat, dass nichts mehr ohne das denkbar ist, wirklich nichts mehr. Und wir jetzt gerade erleben, wir haben etwas, wo wir überhaupt noch nicht erahnen können, was das alles in Bewegung bringen wird. Das Schwierige empfinde ich, ist das Thema der sozialen Innovation. Wir sind so großartig in den technologischen Innovationen. Wir brauchen aber, damit Gesellschaft eben nicht bricht, vor allen Dingen jetzt soziale Innovation. Menschen sich darum kümmern, was machen Menschen, wenn Robotik Robotik baut und nicht Menschen Robotik bauen werden, was ja der Fall ist. Und was machen wir dann an sozialen Innovationen, um Teilhabe und ein schönes Leben, wenn ich das so allgemein sagen darf, zu organisieren, was sich aber völlig anders gestalten wird, als dass es in der Vergangenheit wir als ein, sag mal, normales Leben empfinden und empfunden haben. Also vor den technischen Innovationen habe ich, das ist faszinierend, was da passiert. Wie gesagt, mit allen Dingen, wo wir auch Daten und so weiter, wo wir Themen haben, wo wir sehr gut hingucken müssen. Aber die sozialen Innovationen, das werden die viel größeren Fragen sein. Und da landen wir auch wieder bei Macht. Wo ist die Macht eigentlich? Sozusagen zu sagen, es geht nicht nur ums Geld verdienen mit KI, sondern es geht darum, dass das ein besseres Leben für viele Menschen ermöglichen müsste.
Und so schließt sich der Kreis, weil wenn wir den Ausblick wagen, dann kann man, glaube ich, auch festhalten, dass durch diese Veränderung es auch weiter Verschiebungen der Machtverhältnisse geben wird und kommen wird.
Ja, sind wir mittendrin.
Ja, genau. Herr Hollmann, ich danke vielmals für das Gespräch und für den ja, kurzen Anriss, würde ich jetzt mal sagen, dieses Gedankens. Ich fand es eine schöne Folge, auch jetzt so mal darüber auch in der Weihnachtszeit zu reflektieren. Ich wünsche Ihnen eine schöne verbleibende Adventszeit, schöne Weihnachten, kommen so gut ins neue Jahr und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Fragen. Hat auch für mich sozusagen das eine oder andere nochmal sozusagen in ein Licht gebracht. Es ist ja immer das, was in einem guten Dialog entsteht, dass beide auch ein Stück weit nochmal einen neuen Einblick bekommen. Vielen Dank.
Eines muss ich noch nachstellen. Sie haben mir vorher verraten, Sie schreiben gerade an einem neuen Buch. Ja. Wann kommt es denn? Zu welchem Thema?
Da die Fragen, die Sie mir gestellt haben, ja viele Menschen auch beschäftigen. Also was ist mit dem Thema Macht? Was ist mit dem Thema meiner Gestaltung? Was ist die Möglichkeit, vielleicht auch eine Gegenmacht aufzubauen gegen etwas, wo ich merke, das möchte ich vielleicht sogar auch nur begrenzen, wo es mir gar nicht darum geht, dass ich selbst mächtiger sein möchte, als ich bin, sondern einfach darum geht, dass ich bestimmte andere in ihren Bereichen einhegen möchte, wo ich sage, da braucht es auch sowas wie eine Gegenmacht. Schreibe ich im Moment mit der Frau Dr. Sarah Neef ein Buch zusammen, was sich genau mit diesem Thema der Macht beschäftigt. Und wie das so immer ist bei Büchern, da gibt es einen Prozess, wo man nicht genau weiß, wann ist das fertig. Aber wir haben relativ viel schon geschrieben. Und wir werden uns zu diesem Thema auch öffentlich nochmal jenseits von Seminaren und diesem Trusted Advisor Ansatz gemeinsam äußern. Und ja, aber wie das so ist bei Büchern, wir haben beide selber einige Bücher geschrieben schon und das nimmt dann manchmal Dinge, wo es ganz schnell geht und manchmal braucht es auch länger, weil man merkt, die Komplexität ist einfach groß und man möchte sie ja übersetzen. Mhm. Dass Menschen sie sich auch erschließen können.
Gut, dann sind wir in freudiger Erwartung und nehmen, und das ist ja schön, diesen Podcast sozusagen als kleinen Preview auf das, was da kommt. Also, in diesem Sinne, gerne. Vielen Dank, gerne. Herr Hollmann. Alles Gute, bis bald mal wieder.
Vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit. Tschüss.
War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast@bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und
Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion von Here We Go und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.